Wie der Stefan vorhin schon gesagt hat, am nächsten Sonntag ist ja 10. Sonntag. Und ich habe mir überlegt, dass es doch eigentlich gut ist, wenn ich meine Botschaft zum 10. heute bringe, weil ihr dann eine Woche Zeit habt, darüber zu meditieren und das Wort in euch arbeiten zu lassen. Und es wird eine spezielle, eine besondere 10. Predigt. Jetzt fragst du, oh, ihr habt schon so oft über den 10. gepredigt. Wieso predigst du über den 10.? Ich sag dir was, ich predige so lange über den 10., bis ich weiß, dass jeder in dieser Gemeinde nicht nur den 10. gibt und ohne, dass ich das kontrolliere. Ja, also keine Angst, niemand kontrolliert das. Ja, ich weiß weder, wie viel du verdienst, noch wie viel du gibst, insbesondere wenn du es hier vorne rein tust. Aber ich kann dich erkennen im Geist und ich höre auch, was Leute fragen und was. Und solange ich noch irgendwo höre oder sehe, dass es Motivation und Dinge gibt, über den 10. und über das Geben, die nicht mit dem übereinstimmen, was das Wort Gottes sagt und was eigentlich die Wahrheit darüber ist, werde ich weiter darüber predigen. Jetzt sagst du, ja, aber wieso habt ihr immer dieses Thema mit dem Geben und mit dem, das kann ich dir auch sagen. Wenn wir als Gemeinde, wir haben als Gemeinde natürlich verschiedene Berufungen. Wenn wir als Gemeinde eine Berufung hätten, 50 Missionare, was weiß ich, irgendwohin, sagen wir mal, der am wenigsten evangelisierte Ort und der atheistischste Ort in der ganzen Welt ist Ostdeutschland. Also wenn wir die Berufung hätten, 50 Missionare aus dieser Gemeinde nach Ostdeutschland zu senden, ich kann euch sagen, ich würde predigen über Mission, über Aussenden, über Geh hin in alle Welt, über Geh hin nach Ostdeutschland, ich würde nur über dieses Thema predigen, weil das ein Teil unserer Berufung wäre. Das heißt nicht, dass nicht jemand dorthin gehen kann, also bitte jetzt, ich will das nicht, aber wir als Gemeinde haben eine große Berufung, wir als Stadt, als Schweiz, als Land, wir haben eine Berufung. Und vielmals kannst du sehen, die Stärken, die ein Land im Natürlichen hat, das ist häufig verbunden mit der Berufung. Ja, und hat häufig mit dem zu tun. Und wir als Schweiz, meine, wir alle kennen den Begriff Finanzplatz Schweiz. So, und ich setze jetzt einfach ein Wort davor und das heißt Gottes Finanzplatz Schweiz. Denn alles, was im Natürlichen geschieht, wollen wir doch, dass es zur Ehre Gottes geschieht. Und jetzt können wir die ganze Zeit Gebetskommandos machen und können in Schaffhausen und in Zürich und in Bern und in Luzern und in Basel und in Solothurn und in allen anderen großen Städten Kommandos hinschicken, die die Banken umrunden, die Hauptquartiere der Banken, den Hauptsitz und die Wohnsitze der CEOs und so weiter und mit Gebet und im Gebetskampf stehen und kämpfen. Wir können ein Haus eröffnen, 24-Stunden-Gebet für die Banken. Das ist alles, was wir tun. Äußerlich. Aber das Reich Gottes geschieht nicht und entsteht nicht zuerst äußerlich, sondern wir lesen im Hebräer 11, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten aus dem Unsichtbaren entstanden sind. Dass das, was erscheint, das, was du siehst, ursprünglich entstanden ist aus dem, was du nicht gesehen hast, nämlich aus Gottes Wort. Und das hättest du maximal gehört, aber du hast es auch nicht gehört, weil du nicht dabei warst, als die Welten geschaffen wurden. Alles, was Gott tut, tut er in derselben Weise, wie er es in der Bibel tut. Und damit wir verstehen, hat er es gleich an den Anfang gepackt, nämlich im 1. Mose 1. Gott sprach und es geschah. Und dann schickt er, als er fertig ist mit Sprechen, schickt er über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, über 4 Jahrtausende, ein Prophet nach dem anderen, ein Prophet nach dem anderen. Und jeder verkündigt dasselbe, nämlich Gottes Plan für die Menschheit. Da wird ein Erlöser kommen, da wird ein Erlöser kommen. Gott redet, da war kein Erlöser da über tausende von Jahren. Und doch ist schon im 1. Mose nach dem Sündenfall, kannst du schon im 2., 3. Kapitel, kannst du lesen, da wird einer kommen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Praktisch, das ist, wie Gott die Dinge tut. Psalm 33 kannst du es lesen. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Was immer Gott redet, das ist, was er zustande bringen will. Und es fängt an mit unsichtbaren Worten, denn du siehst die Worte nicht. Du hörst, was ich heute Morgen sage, aber du siehst kein einziges Wort. Du siehst nicht die Worte hier irgendwo. Und schon gar nicht siehst du das, was ich rede. Sondern du hörst es, es ist erstmal in die unsichtbare Welt hineingesprochen, wie ein Same. Der Same ist das Wort. Ja, das sind so Dinge, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Durch die Evangelien, überall bis hin zur Offenbarung, wo nochmal ganz klar gemacht wird, Und Leute, merkt euch eins, dieses Wort ist was so Heiliges. Du tust besser nichts dazu und du lässt besser nichts weg, sondern du nimmst das Ganze. Denn du willst ja im Segen bleiben. Ja, immer wieder geht's um das Wort. Immer wieder geht's um, dass durch die Worte die Dinge entstanden sind. Und genau so ist es mit unserer Berufung. Wir lassen unsere Berufung in der unsichtbaren Welt entstehen. Und wie tun wir das? Nicht, indem wir das, was sichtbar ist, bekämpfen und bekriegen, sondern indem wir in der unsichtbaren Welt anfangen, das zu werden, was wir eigentlich sind, beziehungsweise ins Sichtbare zu holen, was wir eigentlich sind. Nämlich wir sind ein Finanzplatz. Und woraus besteht der Finanzplatz Schweiz? Aus Banken. Und woraus bestehen Banken? Eine Bank ist nicht das Gebäude. Du kannst eine Bank heutzutage in deinem Hinterzimmer fast mit einem Laptop oder einem guten Netzwerk mit ein paar Computern kannst du eine Bank führen. Du brauchst nicht mal unbedingt eine Schalterhalle, vielleicht irgendwo ein Schalter oder so. Aber das meiste vom Bankwesen passiert in einem virtuellen Raum. Und genau da fangen wir an zu arbeiten. Genau, wir fangen an, in einem geistlichen Raum an zu arbeiten. Wir fangen an zu arbeiten, indem wir in das reinkommen, was wir eigentlich schon sind. Nämlich Geber zu sein. Die Bank besteht aus den Leuten, die die Bank führen. Das ist der Kern der Bank. Denn sie treffen die Entscheidung. Der Computer trifft keine Entscheidung. Die Menschen, die dahinter stehen, treffen Entscheidungen. Ja. Ein Chef, einer der Schweizer Chefs, sage ich mal so ganz allgemein, hat eine aus meiner Sicht gute Entscheidung getroffen, indem er gesagt hat, lass uns zurückkommen zur Wahrhaftigkeit. Und dazu gehört, dass wir eine starke Währung haben. Und lasst uns aufhören, da rein zu buttern, weil andere Länder ihre Finanzprobleme nicht auf die Reihe kriegen. Und lasst uns aufhören, in Lügen zu leben, was für eine tolle Wirtschaft wir haben, ob unsere Wirtschaft gut ist oder nicht. Das zeigt sich, wenn Wahrheit reinkommt, wenn der Franken das wert sein darf, was er wirklich wert ist. Wenn wir es nicht billig machen, wenn wir nicht runtergehen, wenn wir nicht staatlich subventionieren, dass die Wirtschaft funktioniert, sondern die Wirtschaft sollte in sich selbst funktionieren. Wenn ich ein Business habe, und ich sage es euch, auch wenn ich ein Bauer wäre, und ich kann euch sagen, Prediger ist noch herausfordernd als Bauer zu sein. Ich weiß, dass es heute sehr herausfordernd ist, in der Landwirtschaft tätig zu sein. Ich weiß, dass das sehr herausfordernd ist, aber ich kann dir sagen, jeder Bauer verdient mehr als ein Prediger. Also im Anfangsgehalt. Ja. Das nicht, weil der Prediger ist nirgends an. Und ich rede jetzt nicht von Denominationen, ich rede jetzt nicht von Mietlingen, sondern ich rede von einem Prediger, der predigt, was das Wort sagt. Denn niemand zahlt dir was. Du musst im Glauben reinpressen. Also natürlich würden dir Leute viel zahlen, wenn du ihre Botschaft predigst. Aber du lernst, dich in dieses andere System reinzugeben und plötzlich hast du viel mehr als alle anderen. Und ich glaube, das ist meine tiefste Überzeugung, wenn wir wieder neu Menschen finden, Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, Leute, die als in der Landwirtschaft, als Bauern, als Farmer tätig sind, Leute, die Geschäftsideen haben und wieder ganz neu sagen, ich setze mein Vertrauen auf Gott, nicht auf staatliche Subventionen, nicht auf hier und da und dort noch einen Zustupf, sondern allein auf den Herrn und der Segen des Herrn wird mich reich machen. Ich meine, schon mal drüber nachgedacht, Abraham war Bauer, Isaak war Bauer, Jakob war Bauer. Ich finde, du bist in guter Gesellschaft. Ich würde rausfinden, was haben die Jungs richtig gemacht und würde hingehen und würde genau so handeln. Also, du kannst machen, was du willst, aber das, denn ich habe mir angeguckt, wie sind erfolgreiche Männer Gottes und Frauen Gottes in der Bibel erfolgreich geworden? Das ist halt mein Beruf. So, und genau so habe ich das gemacht und habe außen nichts, niemand wollte mich anstellen, niemand hat mich bezahlt. Über lange Zeiten habe ich im Reich Gottes gearbeitet und es ist noch nicht so lange her, dass ich für meinen Predigteinsatz und wo ich woanders hingefahren bin, eine Schachtel Pralinen oder einen Korb mit ein paar Äpfeln und eine Flasche Apfelschnaps bekommen habe und weiß ich was alles. Ja, die Zeiten sind noch nicht so lange her. Und auch jetzt ist es oftmals so, wenn wir predigen gehen auswärts, ja, dass unser Ding ist kostendeckend, gerade so. Es kommt langsam mehr und mehr, weil wir das etablieren in der unsichtbaren Welt. Ja, dass wir nicht nur kostendeckend, sondern sogar mit Gewinn anfangen, die Dinge zu tun. Jetzt fragst du, ja, wovon lebst du denn überhaupt? Wie lebst du denn? Ich kann es dir sagen, ich lebe von meinem Geben. Ich lebe in meinem Vertrauen auf Gott. Ich lebe von der Saat, die für mich Ernte bringt. Ja, wo hast du denn gesät? Du hast doch gerade gesagt, du bist kein Bauer. In der geistlichen Welt, im Reich Gottes. Und solange wir noch nicht dieses System so tief verstanden haben, dass wir es für uns arbeiten lassen können, muss ich drüber predigen, denn wir haben nicht nur eine Berufung als Gemeinde, du als Einzelperson genauso wie als Gemeinde, wie wir als ganzes Land Schweiz, Geld zu haben, sondern wir haben eine Berufung, Geld zu investieren im Sinne Gottes. Und ich meine, ein Banker, ich kann es dir sagen, selbst du machst eine Banklehre, wie lange geht die? 2 Jahre, 3 Jahre? 3 Jahre. So, aber wenn du fertig bist mit der Lehre, dann bist du der ganz Kleine, der Allerunterste, machst vielleicht erstmal ein bisschen Schalterdienst und oder hier und da und kopierst dort und bringst da die Papiere. Also bis du mal an die millionenschweren Privatkunden rankommst, das dauert eine Weile und bis deine Provisionen in einem Bereich sind, wo du wirklich einer von denen bist, das dauert seine Zeit. Aber wenn du nicht anfängst und treu bist, da wo du anfängst, dann wirst du nie dort ankommen. Und wir müssen euch darüber lehren und Weiterbildung. Das ist Weiterbildung, damit wir als Gemeinde in unsere Berufung kommen. Wir sind berufen, als Gemeinde eine gebende Gemeinde zu sein. Und genau wie die Bank aus den Leuten besteht, die die Entscheidung treffen und die das Geld verwalten, genauso besteht eine Gemeinde aus den Leuten, die die Entscheidungen treffen und ihre Berufung verwalten. Du bist ein Verwalter deiner Berufung. Ja, und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann hast du die Berufung, ein Geber zu sein, ob du es nun magst oder nicht. Aber ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres als geben. Und eigentlich bin ich dem Weltsystem so dankbar, weil es sich immer mehr offenbart als das, was es ist. Ein marodes und nicht wirklich funktionierendes, zumindest in der großen Masse für alle funktionierendes System. Ich meine, schau dir mal an, was in den letzten 3, 4 Jahren passiert ist. Du bist gezwungen, einen Teil deines erarbeiteten Geldes jeden Monat in eine Pensionskasse reinzuzahlen, wo du dann abzüglich der Verwaltungskosten am Schluss weniger bekommst, als du reingezahlt hast, weil die Zinssätze im Moment so unterirdisch sind, dass sie von den Verwaltungskosten aufgefressen werden. Und natürlich sitzen da noch viele Verwalter, die auch ein bisschen was von deinem erarbeiteten Geld abhaben wollen. Eigentlich hat man dir eingeredet, das ist nur zu deinem Besten, damit du am Ende dann eben nicht, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, arm dastehst und ohne Geld dastehst. Weißt du was, wenn du dein Geld in irgendeinen Schrank gelegt hättest, ja, sag ich mal, du kaufst dir ein Safe und hast dort dein Geld, würdest du in der momentanen Situation am Schluss mehr Geld haben in deinem Sparstrumpf unterm Bett, als du als Rente rausbekommst. Natürlich wird das alles so verklausuliert und wird das alles so, dass du deine Pensionskassenabrechnung gar nicht mehr verstehst und über die Jahre gar nicht mehr weißt, was du einbezahlt hast. Das ist alles so verhackstückt und so verklausuliert, dass der Normalsterbliche gar nicht versteht, um was es geht, um was da überhaupt steht. Aber es arbeitet nur darauf, dass noch 10 Leute an dir mitverdienen, mindestens an dem, was du verdient hast, und dass du am Schluss vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was kriegst. Aber niemand ist sicher davor, dass das System nicht ganz zusammenbricht. Denn was ist denn mit dem Geld passiert? Lass uns mal kurz überlegen. Was ist mit dem Geld passiert, was Leute vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren investiert haben, angelegt haben auf Banken? Und man hat dir versprochen, also wir nehmen den ganz sicheren Weg. Du warst ein Vorsichtiger. Du hast gesagt, ich will nicht 20% Dividende. Gib mir 3-5%, das ist gut. Ich habe eine große Summe und ich vertraue dir das Geld an, aber ich will einfach, dass es sicher ist. Deswegen bin ich mit der kleineren Dividende zufrieden. Auch dein Geld war weg, wenn du bei der falschen Bank warst. Ratzputz aufgefressen. Ja, was war denn mit dem Versprechen? Das weltliche System outet sich immer mehr als das, was es ist. Etwas, was nicht funktioniert, weil es auf der falschen Grundlage steht. Umso mehr müssen wir das göttliche System kennen. Und der Zehnte ist eigentlich, wie soll ich sagen, nur der Einstieg. Aber wenn wir nicht, und das ist die erste Bibelstelle, Lukas 16, Vers 10, wenn wir nicht Ahnung vom Geringsten haben und im Geringsten treu sind. Ja, im Vers 11 heißt es dann, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wie willst du die großen Dinge im Reich Gottes bewegen, wenn es mit den Allerkleinsten nicht klappt? Wie willst du Gott dazu bewegen oder Gott, wie soll ich sagen, überzeugen, dass du jemand bist, dem er große Dinge anvertrauen kann, dem er große Summen Geld anvertrauen kann, dem er große Mengen von Menschen anvertrauen kann, dem er Großes geben kann, wenn du es nicht im Allerkleinsten, in dem, was eigentlich schon dem Herrn gehört, schaffst? Und ich möchte heute insbesondere darüber reden, was ist die richtige, die biblische Motivation, den Zehnten zu geben? Ihr kennt alle die Stellen in Maleachi, und wenn du sie nicht kennst, lies in Maleachi Kapitel 3. Und mir geht's nicht darum, irgendjemanden zu rügen oder zu tadeln, sondern es geht mir darum, ich will dich auf die richtige Spur bringen, weil auf der richtigen Spur läuft's richtig gut. Ja, ich habe mit Schrecken gelesen am Samstag, dass schon wieder ein Zugunglück war in Rafts. Wisst ihr, was passiert ist? Züge sind aus ihrer Spur gekommen, warum auch immer. Und dann ist es richtig schlimm. Dann gehen Dinge kaputt, dann werden Menschen verletzt. Und genauso ist es auch im Reich Gottes, wenn du nicht in der richtigen Schiene, in der richtigen Spur, nämlich gemäß dem Wort agierst. Und das kannst du nicht, wenn du nicht weißt, was da eigentlich steht. Wenn du nicht weißt, wie es eigentlich ist, und die Motivation ist etwas ganz, ganz Wichtiges. So oft habe ich von Leuten gehört, auch sogar in Zeugnissen, ja, da ist mir das und das passiert, weil ich meinen Zehnten nicht gegeben hatte. Oder ich habe 50 Rappen weniger gegeben, als mein Zehnter war, und dann ist das und das und das und dann ist das kaputt gegangen und das ist passiert und das. Und du bist die ganze Zeit eigentlich dran. Ja, du weißt jetzt hast du die Strafe Gottes verdient, weil du hast ja diesen Monat den Zehnten ausgelassen oder du hast 2 Franken zu wenig gegeben, du hast abgerundet oder du hast den Zehnten vom Netto gegeben und du bist unter Druck oder du rennst nach vorne und sagst, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich meinen Zehnten gegeben, jetzt bin ich wieder gesegnet. Und so viele Christen kenne ich, die das genau so machen. Und so oft höre ich in Zeugnissen, ja, und dann habe ich gegeben und dann kam der Segen. Ja, aber predigt ihr nicht, dass der Segen kommt mit dem Geben? Lies mal Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt nichts hinzu. Ja, willst du jetzt sagen, es ist egal, ob ich gebe oder nicht? Behalt den Punkt, die Frage im Hinterkopf, da komme ich nachher dazu. Aber was ich sagen will ist, Gott ist nicht die Mafia und der Zehnte ist kein Schutzgeld, was du zahlst, damit der Segen Gottes weiter in deinem Leben bleibt. Und hör auf, Gott so zu behandeln. Hör auf, so zu tun, als würde er dir den Kopf abreißen und die Finger abschneiden und was weiß ich was alles, dein ganzes Leben ruinieren, weil du nicht den Zehnten gegeben hast. Gott ist nicht in der Mafia. Gott ist Gott. Der Schlüssel zum Zehnten ist Vertrauen. So, und sag nie wieder, dann ist das und das passiert, weil ich den Zehnten nicht gegeben habe. Erinner dich dran, Gott ist nicht in der Mafia. Ich meine, er wäre sowieso der Boss, aber er ist auch nicht der Mafia-Boss. Gott kommt nicht im schwarzen Anzug mit einer Sonnenbrille und kommt ganz nah, baut sich vor dir auf und sagt, na, was ist dir dein Leben wert? Was wirst du mir geben, damit ich dich nicht ruiniere? So ist Gott nicht. Also hören wir endlich auf, ihn immer so darzustellen. Ich habe weniger als den Zehnten gegeben. Da habe ich ja noch eine extra und da habe ich vergessen, den Zehnten zu geben. Und jetzt, nein, seitdem geht alles schief. Ich sage es nochmal, Gott ist nicht in der Mafia und der Zehnte ist nicht dein Schutzgeld, mit dem du dich loskaufst. Du kannst dich nicht loskaufen. Ja, aber das ist doch, ihr predigt das doch und sogar im Gesetz stand das und Gott ist nicht daran interessiert, dass du das Gesetz hältst. Denn wenn du da anfängst, das Gesetz zu halten, musst du jeden Teil des Gesetzes halten. Und das kannst du nicht. Du bist losgekauft. Du lebst in Freiheit. Ja, also ist der Zehnte doch aufgehoben im Neuen Testament? Nein, ist er nicht. Sondern die Motivation, der Grund, warum du den Zehnten bringst, ist ein anderer. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Abraham hat den Zehnten gegeben. Wir wissen alle, Abraham war vor Mose. Abraham, Isaak, Jakob, dann das ganze Volk Israel, die 12 Stämme, das ganze Volk Israel. Und dann irgendwann kam Mose. Denn wenn das andersrum gewesen wäre, dann hätte ja Abraham das Volk aus Ägypten führen können. Aber bei Abraham gab es ja noch kein Volk. Er war ja sozusagen der erste Same, der das Volk hat zustande kommen lassen. Aus ihm ist ja das Volk entstanden, das Mose dann geführt hat. Und bei Mose kamen die Gesetze über das Geben, über den Zehnten und all das. Das heißt, Abraham vor dem Gesetz, und doch liest du, dass er Melchisedek den Zehnten von allem gab. Er brachte Melchisedek den Zehnten. Woher wusste er das? Geh zurück zu Kain und Abel. Der dritte und der vierte Mensch auf der Erde, Adam und Eva und dann Kain und Abel, sind die ersten Menschen, von denen du liest. Ja, so, Kain erntet sein Feld ab, Abel nimmt seine erstgeborenen Schafe oder was auch immer er hatte und bringt dem Herrn ein Opfer. Wer hat ihm das gesagt? Ich kann es dir sagen, das ist Gottes Gebot, Gottes Gesetz, das in deinem Herz drin ist. Weil du sein Kind bist, weil du seine Schöpfung bist. Im Römer 2 kannst du lesen, dass die ganze Schöpfung, nur schon aus der Schöpfung, aus dem Geschaffenen, kann das Geschöpf den Schöpfer erkennen. Gott hat sein Gesetz in dein Herz hineingeschrieben. Und mit der neuen Geburt wird die alte Schrift, die Schrift der Welt in deinem Herzen ausgelöscht und diese Schrift wieder neu aktiviert. Das ist wie die Leuchtschrift und dann wird der Stecker wieder reingesteckt und dann leuchtet das Gebot Gottes in deinem Herzen und du weißt, was richtig und was falsch ist. Insbesondere, wenn du dein Denken erneuerst durch das Wort Gottes. Aber der Zehnte, der war schon vor dem Gesetz. Er ist dann ein Teil des Gesetzes geworden. Und genauso gilt er noch im Neuen Bund, im Neuen Testament. Genau, da gibt's, das ist genau wie Abraham schon, denn wir haben im Galater 3 lesen wir, ich glaube Galater 3 Vers 9 ist es, dass der Segen Abraham, dass wir gesegnet sind, dass wir als Abraham Same mit dem gläubigen Abraham gesegnet sind. Und wenn du sein Same bist, dann hast du in der DNA von diesem DNS, von diesem Samen, den du in dir hast von Abraham, da hast du die Informationen drin. Der Zehnte gehört dem Herrn. Nur es ist ein bisschen verschüttet und ein bisschen vergessen gegangen, weil so viel religiöses, dummes Gewäsch im Umlauf ist und so viel geredet wird und weil Gott in einen Topf mit den Mafiabossen gesteckt wird, die Schutzgeld erpressen, halt nicht für dein Geschäft oder so, sondern für dein Leben. Und ich bin das manchmal so müde, dass ich Dinge höre. Oder auch wenn Leute sagen, oh, ich habe keine stille Zeit gemacht und alles ist schiefgegangen an dem Tag. Du kannst weder mit deiner stillen Zeit einen guten Tag erkaufen bei Gott, noch kannst du mit deiner stillen Zeit, wenn du sie nicht tust, einen schlechten Tag kriegen vom Herrn oder provozieren. Gott schickt nicht die Dämonen in dein Leben, dass sie dich plagen, weil du nicht genügend gebetet hast. Gott ist nicht im Erpresser-Business. Und wir müssen ihn da rausnehmen, weil da so viele Christen funktionieren so. Und warum ich das so intensiv hier bearbeite, ist, weil ich weiß, dass einige von euch auch hin und wieder mit solchen Gedanken zu kämpfen haben. Gott verdammt dich nicht. Über dir ist ausgesprochen. Es gibt keine Verdammnis. Das heißt keine Strafe, keine Globalstrafe, weil du das Gesetz Gottes nicht hältst. Natürlich solltest du umkehren, wenn du Dinge falsch tust. Zehnten geben, der Kern von Zehnten geben ist, Gott zu vertrauen. Ich vertraue Gott. Ich vertraue mein Leben Gott an. Ich habe einen Bund mit ihm. Wisst ihr, das ist so wie soll ich sagen? Ich sage mal, es ist wie, wenn der Mann zum Beispiel seiner Frau das Wirtschaftsgeld gibt, je nachdem, wie das halt so unterschiedlich gehandhabt wird oder geregelt wird. Ja, wenn der Mann der Frau zum Beispiel das Wirtschaftsgeld gibt für den Monat oder für die Woche oder wie auch immer. Ja, dann gibt er das nicht und kauft sich damit raus und sagt, so Frau, das ist das Wirtschaftsgeld und das ist die Bezahlung, dass der Haushalt funktioniert, dass alles tiptop läuft und nimmt dann den Rest und macht sich vom Acker. Ich rede jetzt mal von einem guten Ehemann. Ja, sondern ein guter Ehemann gibt der Frau das Wirtschaftsgeld, weil er ihr vertraut und sagt, damit du nicht jedes Mal kommen musst und Geld holen musst bei mir oder bei der Bank oder weiß ich, hier ist das Wirtschaftsgeld, das steht zu deiner Verfügung. Und wenn du es ganz gut und neutestamentlich machen willst, machst du es so, wie wir es machen. Mein Mann hat gar keine Ahnung, wie viel Wirtschaftsgeld wir im Monat verbrauchen. Aber es ist immer genügend Geld da. Aber es ist, ich weiß, dass es bei vielen üblich ist, Wirtschaftsgeld zu geben. So. Mit dem Wirtschaftsgeld kaufst du dich nicht raus von deiner Pflicht als Ehemann oder als Vater oder als Hausvorsteher, als Haupt des Hauses. Sondern du stellst es einfach zur Verfügung. Und wenn du ein guter Ehemann bist, dann stellst du nicht das Minimalbudget zur Verfügung, sondern du stellst etwas zur Verfügung, was deiner Frau auch Spielraum gibt. Du stellst ihr so viel wie irgend möglich zur Verfügung, wenn du ein guter Ehemann bist. Warum? Weil du sie liebst. Weil du sie liebst. Das ist nicht, dass du deine Frau, wie soll ich sagen, dass du dich rauskaufst, dass du zu Hause nichts mehr mithelfen und mitmachen musst. Da sind wir wieder bei der Schutzgeldgeschichte. Im 2. Korinther 9, Vers 7 lesen wir, jeder gebe, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein fröhlichen Geber. Was ist ein fröhlicher Geber? Ein fröhlicher Geber ist mit Sicherheit nicht jemand, der sagt, oh, wenn ich den Zehnten nicht bezahle, das finde ich ganz schlimm, Zehnten bezahlen. Du bezahlst den Zehnten nicht. Das ist Schutzgeld, du bezahlst Schutzgeld. Dann bist du noch in der Schutzgeldmentalität. Wenn ich den Zehnten nicht gebe, dann bin ich ungesegnet und seit ich den Zehnten gebe, bin ich gesegnet und deswegen gebe ich jetzt immer den Zehnten. Da müsste jedes Mal so ein Buzzer kommen, so Falsch, falsche Motivation. Nein, du bist ein fröhlicher Geber. Warum? Es macht dir Spaß zu geben. Du gibst es mit Freuden. Du kommst mit einer Freude im Herzen. Herr, wow, Herr, das ist mein Zehnter. Und jetzt, Herr, ich weiß, du weißt es schon, aber ich sag's gern nochmal. Wisst ihr, wir müssen mehr lernen. Auch ihr Männer müsst mal lernen, ein bisschen mehr Frau zu werden. Frau, ich sag's euch, also der größte Teil der Frauen, die ich kenne, denen reicht das nicht, wenn sie eine Sache einmal erzählt haben. Also wir Frauen können Dinge 3, 5, 10, 15, 20, 100 Mal erzählen und darüber reden. Das hängt davon ab, wie begeistert wir sind. Je mehr wir begeistert sind, umso mehr können wir das. Aber übrigens Männer, ihr könnt das auch. Es sind nur andere Themen, von denen ihr begeistert seid. Also wenn ich zum Beispiel meinen Söhnen zuhöre, ich verstehe nicht alles, was sie reden. Ich gebe das gerne zu. Ja, ich verstehe auch nicht alles, wovon sie reden. Das ist manchmal wie eine Geheimsprache. Vor allem jetzt, wenn Manfred nicht da ist beim Abendessen, da geht da so eine Geheimsprache über den Tisch. Ich verstehe schon die Worte, aber sie formieren sich in meinem Gehirn noch nicht zu einem wirklich guten Zusammenhang. Aber das muss ich auch nicht. Aber was ich sehe, ist, sie sind von Dingen begeistert und sie tauschen sich darüber aus. Und manchmal ist es dauernd dasselbe. Es hört sich zumindest die Worte dauernd sehr ähnlich, sehr gleich an. Ja, so, versteht ihr, was ich meine? Es ist dauernd dasselbe. Und also, fang an, begeistert zu sein. Fang an, über das zu reden, was der Herr für dich getan hat. Und fang an, mit dem Herrn darüber zu reden, zu sagen, Herr, ich bin so happy, dass ich dir heute so und so viel mehr Zehnt geben kann. Das ist so super. Und eigentlich, Herr, weißt du, mein Zehnter reicht mir eigentlich nicht. Ich muss noch was drauflegen, Herr. Du wirst mich heute nicht hindern können, dass ich was drauflegen kann. Du wirst es nicht verhindern können, Herr. Ich weiß, heute ist noch nicht der Zehnte, aber ich muss heute schon den Zehnten bringen. Einfach deswegen, weil ich so gesegnet bin. Und weil ich will ja eigentlich nächste Woche auch wieder gesegnet sein. Und ich rechne so stark damit, dass nächste Woche ein neuer Segen kommt, dass ich da schon wieder einen Zehnten habe. Also warum soll ich jetzt den Zehnten von diesem Sonntag konservieren? Wisst ihr, der Zehntensonntag ist doch nur so alt. Das ist doch kein Gesetz. Wir müssen ein bisschen so das Gesetzliche aus uns rausschütteln. Der Zehntensonntag kommt eigentlich vor allem aus der Zeit, als wir einen Korb durch die Reihen gehen lassen haben. Gott sei Dank, und ich bin dankbar, haben wir das abgeschafft vor einiger Zeit. Denn es ist doch viel besser, du bringst dein Opfer zum Herrn. Ich meine, wie wäre das denn? Das wäre so, wie wenn ich meinem Mann sage, ja, geh dann einfach mal mit dem Korb in die Waschküche, ich habe dir die Wäsche dorthin gelegt. Nein, ich bringe meinem Mann die Wäsche, ich versorge die sogar in seinem Kleiderzimmerchen. Das ist nicht so, dass ich sage, ja, also du kannst dann, also wenn du Unterhosen brauchst, alles unten im Keller zusammengelegt in der Waschküche. Das manchmal, wenn ich nicht genügend Zeit habe, kommt das mal vor. Aber im Normalfall bringe ich die Sachen hoch, im Normalfall bringe ich sie bis zu ihm und gebe sie ihm in die Hand oder versorge sie für ihn. Ja, oder auch mit den Jungs, ich bringe ihnen die Kleider ins Zimmer und lege sie ihnen einfach hin und sie versorgen sie dann in den Schränken. So, ja, also das ist nicht so, dass ich sage, also müsst ihr mal gucken und ja, und wenn es jetzt noch nicht, vielleicht liegt es noch in der Waschmaschine, aber musst nur aufhängen, nimm dir, bedien dich, fühl dich wie zu Hause. Nein, ich möchte, dass wir in eine andere Mentalität kommen, dass es uns eine Freude ist, nach vorne zu kommen, dass du mit Stolz nach vorne kommst. Weißt du, es geht nicht darum, dass alle sehen, was und wie viel du gibst, aber dass man sieht, du hast etwas zu geben. Und warum hast du was zu geben? Weil dein Gott dich gesegnet hat. Wow, und deswegen kommst du mit stolz geschwellter Brust, wie ein Kind, das ein Geburtstagsgeschenk bekommen hat und damit nach vorne kommt und es dir zeigt, guck, was ich bekommen habe. So, du gibst, weil du geben willst. Das ist, wenn du etwas, du kannst nicht etwas machen, was du eigentlich nicht tun willst und das mit Freude tun. Also wenn du etwas nicht tun willst, dann kannst du es nicht mit Freuden tun. Das ist ein Entweder-Oder. So, und wenn du den Zehnten nicht geben willst, dann musst du anfangen, wieder neu ins Wort zu gehen. Du sollst auch den Zehnten nicht bringen. Es ist auch nicht mit Freuden geben, wenn du aus Angst kommst. Oh, schnell, dass das Geld nicht mehr bei mir ist. So, jetzt bin ich wieder freigekauft. Jetzt geht die Woche wieder gut. Ja. Sondern du fängst an, dir bewusst zu machen. Und das ist ein Prozess, in den der Heilige Geist uns reinführen will, dass es nicht nur einfach so eine Pflichtübung ist. Genau wie Lobpreis, wie wir daran arbeiten, jeden Sonntag, immer wieder neu, nicht den Lobpreis als Pflichtübung abzuhören. So, jetzt kommen 3 Lieder, ja, macht mal, Team, das läuft eigentlich alles super, ja, ach, heute linke ich mich mal aus, ist ja nicht so wichtig, so, Hauptsache dann die Predigt und... Nein, sondern du bist hier am Sonntag, weil du den Herrn liebst, weil du so dankbar bist, weil du so voller Freude bist, du kannst dich vor Begeisterung über ihn kaum halten. Ich weiß, manche von euch müssen an dem noch arbeiten, aber ich will euch ein bisschen helfen dabei. So, deine Motivation ist nicht, dass du nicht unter den Fluch kommst. Ich kann dir sagen, auch wenn du den 10. nicht kriegst, du kommst unter keinen Fluch. Du kommst unter die Gesetze der Dummheit, aber da reden wir nachher drüber. Aber du kommst unter keinen Fluch. Denn du kommst in keinem Fall, egal was du tust, solange du nicht dich von Jesus lossagst, bist du freigekauft von jedem Fluch. Auch wenn du nicht gibst, auch wenn du sündigst wie ein Berserker oder wie sonst was, du bist freigekauft von dem Fluch. Du kommst natürlich unter die Gesetze der Dummheit, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ja. Es ist dumm, dein Leben mit Sünde und mit all den Dingen zu zerstören. Das ist aber eine andere Geschichte. Und das muss man sauber auseinanderhalten. Das hat nämlich nichts mit Gott zu tun. Die einzige richtige Motivation für den 10. ist 1. Korinther 13. Nämlich die Liebe. Du liebst ihn. Du kannst nicht anders. Die Liebe Gottes drängt dich. Es drängt dich dazu. Du bist so begeistert von dem, wer der Herr für dich ist. Jetzt sagst du, ja, das bin ich aber nicht. Ja, da ist der Punkt, wo wir ansetzen wollen heute Morgen. Da ist der Punkt und ich gebe dir noch ein paar Schritte, wie du da hinkommst. Die Motivation ist wichtiger als die Gabe selbst. Es nützt nichts, wenn du dein Geld nach vorne bringst. So, Herr, hier hast du, ich muss ja, und dann gehst du wieder. Da bist du wieder bei der Schutzgeldgeschichte. Da hält ja einer die Pistole an den Kopf, da musst du, ja. Oder dein Laden wird auseinandergenommen oder du, da musst du. Aber hier musst du nicht. Niemand nimmt dich auseinander und ich bitte euch, tut nicht so. Denn das ist, wie wir Leute verkraulen aus dieser Gemeinde. Du fragst dich mal, warum kommt keiner in die Gemeinde? Vielleicht liegt es an dir. Vielleicht liegt es an dir und deiner Haltung und dem, was du repräsentierst als jemand im biblischen Glaubenszentrum und die Art und Weise, wie du mit deinem Pastor umgehst oder wie du deinen Pastor darstellst, verbal und insbesondere nonverbal. Wenn du natürlich deinen Pastor als Monster dastehen lässt, der dir den Kopf abreißt oder wegpredigt, wenn du nicht den 10. gibst. Ich meine, wer möchte in so eine Gemeinde gehen? Ja, ich erlebe das so oft und so oft. Ich über die Jahre, ich kann es euch sagen, ich habe aufgehört damit, aber eine Zeit lang, über viele Jahre sogar, habe ich versucht rauszufinden, was erzählen eigentlich die Gerüchte über mich? Denn manchmal ist ja in so Gerüchten Körnchen Wahrheit und da ist ein Ansatz, wo du vielleicht noch Dinge verändern kannst. Aber ich kann euch eins sagen, alles, was ich gehört habe, da war nichts an Wahrheit drin. Da war gar nichts an Wahrheit drin. Da waren Dinge über meine Kinder zum Beispiel, zum Schutz meiner Kinder werde ich euch das nie sagen, sage ich nicht mal Ihnen. Da waren Dinge über diese Gemeinde, die so jeder Grundlage entbehren, dass du nur ein einziges Mal hier sein musst, um zu wissen, dass es nicht stimmt. Da werden Dinge erzählt und ich denke immer an diese Geschichte. Ja, und jeder kann Dinge über irgendjemanden erzählen. Die Frage ist, ob du es glaubst. Ich habe es schon manchmal erzählt, als ich nach der Wende oder während der Wendezeit auf einer Jüngerschaftsschule war, habe ich einen Brief gekriegt von meinem Pastor, dass sie eine Missionarin aus Schweden haben und ob sie in der Zeit in meiner Wohnung wohnen darf. Und ja, natürlich. Und da hat noch eine andere Frau gewohnt, die war zu der Zeit mit einem der Ältesten meiner Gemeinde verlobt und hat eben da, kam von einem anderen Ort und hat in der Zeit eben dann dort gewohnt bis zur Hochzeit. Und irgendwie hatte sich da ein Gerücht über mich verbreitet und ich kam also zurück und in der Küche hinter der Tür hingen 3 Säcke voll mit hartem altem Brot. So Brotecken, Brötchen, Scheiben, so getrocknet. 3 Säcke voll. Und ich habe dann irgendwann gesagt, du, was ist das mit dem Brot da? Und dann sagt eben diese Missionarin zu mir, ja, weißt du, sie haben mir gesagt, Katharina macht das so, die sammelt das ganze Brot und ich soll das auch machen. Ich sagte, hat ja auch jemand gesagt, wofür oder was ich jetzt damit machen sollte? Ich meine, wir wohnen mitten in der Stadt, wir haben nicht so ein schönes Viertel direkt hinterm Bahnhof, aber es gab keine Karnickel im Hof oder Schweine irgendwo im Garten oder irgendwas. Wofür sollte ich das alte, harte Brot sammeln, das teilweise schon verschimmelt war inzwischen? Ja, dann haben wir das alles unter lautem Lachen, haben wir das dann alles entsorgt. Ich habe keine Ahnung, bis heute nicht, wo so ein unsinniges Gerücht herkommt. Aber wisst ihr, so ist es mit Gerüchten eben. Deswegen habe ich auch aufgehört. Und genauso viele Gerüchte sind über Gott im Umlauf und über den Zehnten und über was die Bibel angeblich sagt und über Geben und über all das und auch über uns als Pastoren. Ja, oder solche Geschichten wie, ja, die Rots, da müsst ihr aufpassen. Die haben in Berlin ganze Gemeinden zerstört. Ich möchte mal sagen, zu viel der Ehre. Ich wüsste keine einzige. Ja, also bitte, ich weiß nicht, von wem du sprichst. Ich bin's nicht. Ja, also wir müssen wirklich ins Wort gehen. Wir müssen zu dem Echten kommen und aufhören, das nachzuschwatzen, was irgendjemand erzählt. Ich könnte euch noch Stunden unsinnige Gerüchte erzählen und das wäre vielleicht auch ganz lustig, aber das hilft uns hier jetzt nicht weiter. Also, gib den Zehnten nicht aus Angst, aber die Motivation ist wichtiger als die Gabe selbst. Warum gibst du? Hintersinn dich, denke darüber nach, was ist meine Motivation zu geben? Und sag, Heiliger Geist, ist da noch Angst, dass ich nicht gesegnet bin? Ist da noch Angst, dass ich alles verliere? Weißt du, das ist Existenzangst und mit der hat jeder zu kämpfen. Das sage ich einfach mal so, jeder. Und ich kenne keinen Pastor und keinen Diener Gottes, der nicht hin und wieder mit Existenzangst zu kämpfen hat. Das ist normal, aber wir wissen, Furcht ist nicht in der Liebe und Gott ist Liebe. Also Furcht ist nicht in Gott und wenn in Gott keine Furcht ist, kann sie auch nicht von ihm kommen. Was nicht in ihm ist, kann nicht von ihm kommen. Ist ganz einfach. Ja. Also wenn in der Kanne Kaffee ist, dann wird kein Wasser rauskommen und keine Milch und kein Kakao. Was immer du tust, es wird nicht sein. Du kannst sie schütteln, umdrehen oder sonst was. Es ist drin, was du reinfüllst. Und bei Gott ist Liebe drin. Und in der Liebe ist keine Furcht, liest du im 1. Korinther 4. Also ist Furcht eine falsche Motivation. Aber Angst kommt natürlich. Von wem? Vom Satan, der natürlich weiß, dass seine Zeit knapp ist und dass er sich mühen muss. Aber du kannst furchtlos werden. Du kannst lernen, so furchtlos zu werden. Und es fängt da an, dass du dich für die Liebe entscheidest. Und das ist, wie du reingehst in das. Du machst ein Bibelstudium über die Liebe. Wisst ihr, Liebe hat so eine, wie soll ich das sagen? Ich sage immer, die 1. Korinther 13 Therapie, die sollte man ab und zu mal machen. Insbesondere, wenn du dich gerade über jemanden richtig geärgert hast. Wir ärgern uns manchmal auch über Gott. Du ärgerst dich auch manchmal richtig über Gott, weil der nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich nie, dann solltest du noch umkehren von Lügen, denn jeder tut das manchmal. So, wir haben alle hin und wieder mal unsere Vorwürfe gegen Gott und unsere Anklagen und all das. Und dann gehst du in 1. Korinther 13. Die 1. Korinther 13 Therapie ist ganz einfach. Ja, so. Gott ist Liebe. Das wissen wir alle. 1. Johannes 4, Vers 16, 17, dass Gott Liebe ist. Ja. Und dann heißt es, dass wir wie er sind. Dieser Same, diese Saat der Liebe ist in uns. Also kannst du überall im 1. Korinther 13, da wo Liebe steht, kannst du Gott einsetzen. Also Gott ist langmütig, Gott ist sanftmütig und so weiter. Und dann weißt du, du bist ein Kind Gottes. Du bist in derselben Art und Weise geschaffen, von Neuem geboren wie er. Also setzt du einfach ich ein. Schlag mal 1. Korinther 13 auf. Am besten wir machen das mal. Ich gehe heute volles Risiko. Wenn du dich dabei ein bisschen unbehaglich fühlst, das ist ganz normal. Keine Versuchung widerfährt dir als eine menschliche, steht auch im 1. Korinther. 10 Vers 13, oder 10 Vers 11 geht's los. Also, ich fange an, 1. Korinther 13, Vers 4. Und überall, wo die Liebe steht, setzen wir ich ein. Vielleicht können wir das mal aufmachen, dann können wir das nämlich zusammen dort oben lesen. Genau. Lasst uns das mal zusammen mit der Übersetzung dort oben lesen. Überall, wo die Liebe steht, setzt du ich ein. Also, ich bin langmütig und gütig. Ich beneide nicht. Ich prahle nicht. Ich blähe mich nicht auf. Ich bin nicht unanständig. Ich suche nicht das Meine. Ich lasse mich nicht erbittern, ich rechne das Böse nicht zu. Ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit, ich freue mich aber an der Wahrheit. Ich ertrage alles, ich glaube alles, ich hoffe alles, ich erdulde alles. Also insbesondere auch dieser letzte Teil, ich ertrage alles, ich glaube alles, ich hoffe alles, ich erdulde alles. Und wenn du anfängst, diese Dinge, manche haben schon jetzt Mühe, ich spüre das schon, manche sind schon völlig irritiert, das jetzt so zu lesen. Aber wenn du anfängst, du hast eine Auseinandersetzung mit jemand oder du hast einen Clinch wegen dem Zehnten, du bist sauer auf Gott, weil du jetzt von dem letzten bisschen, was dir noch übrig geblieben ist, nachdem alle Rechnungen bezahlt sind, auch noch den Zehnten geben musst. Und dann machst du die 1. Korinther 13 Therapie und setzt einfach da ich ein. Und dann nicht nur einmal, und du gibst auch nicht auf, wenn du beim ersten Mal in Stottern kommst, sondern du sprichst es dir selber zu, du sprichst es langsam und ganz bewusst. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren angefangen. Ich war auf der Jüngerschaftsschule. Ihr müsst euch vorstellen, das war so Jüngerschaftsschule der alten Schule. Also richtig so Jugend mit einer Mission, alte Schule. Ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf. Es gab einen großen Raum und dann gab es Schlafräume. Die Schlafräume waren so, die Frauenschlafräume waren so, du kamst rein, da war ein 6-Bettzimmer, 3 Doppelstockbetten. Du gingst durch und links ging eine Tür weg und rechts ging eine Tür weg. Und in den hinteren Zimmern nochmal 4 Personen jeweils auf jeder Seite, 4 Doppelstockbetten. Und dann gab es in den hinteren Zimmern, gab es 2 Schränke. Es gab eben für 4 Personen 2 Schränke. Das heißt, 2 Personen haben sich einen Schrank geteilt. Das war so ein, ich weiß nicht, kennt ihr, so Jugend, so typischer Jugendherbergschrank, so auf der einen Seite mit zum Hängen, mit 3 Kleiderbügeln und auf der anderen Seite so 5, 6 solche Fächer eben. So typisch halt eben, so schmale kleine Fächlein. Wir haben dort 4 Monate zusammen gewohnt. Das heißt, du hattest alles für 4 Monate dabei und hattest einen halben Schrank, den du dir auch mit jemandem teilen musstest, egal wie ordentlich oder unordentlich der andere war. Und so weiter und so weiter. Du musstest also jedes Mal, wenn du mal nachts zum Beispiel auf Toilette musst oder irgendwas, musstest du 9 Leute stören, mindestens. Nämlich die 3 in deinem Zimmer und dann noch die 6 im vorderen Zimmer. Ich war in einem der hinteren Zimmer und glaube mir, das war nicht unangenehmer als vorne zu sein, weil du jedes Mal musstest du rausschleichen. Es war stockdunkel in diesem vorderen Zimmer. Du wolltest keine Taschenlampe nehmen, also hast du dich immer irgendwo angestoßen. Man hat schon irgendwie versucht, da auf 10 Spitzen zu schleichen und so weiter und so weiter. So. Und da kommst du ganz schnell. Und also, ich würde sagen, 90% der Frauen dort waren 4, 5 Jahre jünger als ich. Also ich war Mitte 20 und die anderen waren alle so 18, 19. Und in diesem Alter macht das einen großen Unterschied. Also mit 19, 18, 19, die meisten noch Teenager. Die waren so gerade entweder mit der Lehre fertig oder so oder noch vor der Ausbildung sogar. Und die anderen, also ich hatte ein Studium fertig. Ich habe schon seit 5 Jahren meine eigene Wohnung gehabt oder wie auch immer, wo ich halt gewohnt habe, so und so weiter, war finanziell auf mich gestellt und so weiter. Da kam kein Mutti-Päckchen und kein, wo ich anrufen konnte, oh, ich brauche Geld oder hol mich mal ab oder irgendwas. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann hatte ich eine Frau im Zimmer, das war auch lustig. Die hatte jeden Abend dieselbe Geschichte. Sie nahm ihren Waschbeutel, sie kam immer als Letzte ihr Waschbeutel in den Schrank rein, Schranktür zu. Und jeden Morgen, sie war immer die Erste, die aufstand, die Letzte, die abends kam und die Erste, die aufstand. Jeden Morgen Schranktür auf, bam, klatsche der ganze Waschbeutel runter. Jeden Morgen, 4 Monate lang, jeden Morgen wieder neu. So. Ja, und das macht was, das arbeitet an dir, das bringt dich so an Grenzen, ja. Und manchmal, wenn sie den Waschbeutel in die falsche Etage geschmissen hatte, das kam nämlich im Dunkeln dann abends auch vor, dann hingen da noch meine Kleider mit dran an irgendwelchen Verschlüssen von dem Waschbeutel, neben dem, dass sie nass waren, weil sie das falsche Fach erwischt hat und so weiter. Du hast eine Auseinandersetzung, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Tagsüber, jeden Tag, von Montag bis Freitag, Lehre, Samstag, Haus- und Gartenarbeit, Sonntag den Gottesdienst der Gemeinde mitgestalten. Wenn kein Gastsprecher da war, war Sonntagnachmittag Freizeit. So, du konntest ja auch nicht aussuchen. Du bist um 6 aufgestanden. Das erste war nicht ins Bad, duschen und so weiter, sondern Frühsport. Da ging es zum Frühsport und so weiter und so weiter. Das war durchgetaktet. Und weil es nicht genügend Duschen gab, konnte auch nicht jeder jeden Morgen duschen. Sondern da musste man ein bisschen Rücksicht nehmen und dann hattest du halt ein Waschbecken. Und nicht jetzt so, wie du es dir jetzt vorstellst, so schön separat duschen. Nein, ein großer Waschraum, an der einen Wand Waschbecken, an der anderen Seite 3 Duschen. So, du warst ganz privat mit dir alleine. Also ihr versteht, was ich meine. Ja. Du musstest also die einen Übergeistlichen, die schon am Morgen pausenlos geredet und getrellert haben und die anderen, die da noch gar nicht sie selber waren und wieder andere, die mit Bergen von Haarspray versucht haben, ihre Haare irgendwie, Frauen halt, ja. So, und all das und das, Woche für Woche, Tag für Tag und dann sitzt du in der Lehre und so weiter und. Ich könnte euch noch so viele Geschichten erzählen. Andere bestimmen, was du zu tun hast. Und du hast es zu tun und kannst nach Hause fahren. Und wisst ihr was? Das waren 200 Leute, die sich auf 20 Plätze beworben haben. Tja, für so ein Leben hat man sich. Aber das ist, wenn du geistlich Hunger hast, wenn du wachsen willst. Aber hin und wieder, da ist die 1. Korinther 13 Therapie entstanden. Und deswegen weiß ich, dass sie funktioniert. Wie ich schon sagte, wir waren auf dem Dorf und rundherum waren Weiden mit Kühen und da konnte man einfach über den Zaun steigen und durchlaufen. Dahinter war noch Wald und viele, viele Male bin ich in diesem Wald gelaufen. Stille Zeit machen morgens, war eine Stunde für stille Zeit, die hattest du zur Verfügung, nur du hattest keinen Platz. Wo wolltest du in diesem Massenlager denn stille Zeit machen? Also ich war von Februar bis Ende Juni auf der Schule. Also egal wie kalt es war, du schnapptest deine Bibel und ich ging in den Wald. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, ich brauche echt Hilfe, ich halte das hier nicht aus. Dann habe ich gleichzeitig mit dem Beginn der Schule noch aufgehört zu rauchen, was es auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat, ja. Und dann stand ich da im Wald und dann hat der Herr mir 1. Korinther 13 gegeben, hat mir genau gesagt, setze einfach ein, ich bin. Und ich stand da und habe in diesen Wald reingeschrien, ich bin sanftmütig, ich bin geduldig, ich glaube alles, ich hoffe alles, ich ertrage alles, ich werde nicht verbittert und so weiter, diese ganzen Punkte, so bin diese Sache durchgegangen und manchmal Tag für Tag und ich kann euch sagen, diese Zeit hat die größten Veränderungen in meinem Leben gebracht. Und weißt du was, du musst nicht unter solche extremen Umstände kommen, um das trotzdem machen zu können. Du kannst das einfach machen in deinem stillen Kämmerlein, in deiner stillen Zeit. Aber fang an, es laut auszusprechen. Und das hilft. Und ich kann dir sagen, ich habe ja dann, manche von euch wissen, dass das die Beziehung mit meinen Eltern nicht so ganz einfach war, insbesondere mit meiner Mutter. Und viele Mal, ich kann mich erinnern, ich war zur Seelsorge und dann haben mir die Pastoren, sogar Pastoren, und das waren gute Pastoren, die haben gesagt, weißt du, wenn solche Dinge vorfallen und so einer Situation, ist es biblisch völlig in Ordnung, wenn du den Kontakt abbrichst. Rede einfach nicht schlecht über sie, aber das ist völlig in Ordnung. Aber irgendwo in meinem Herzen drin, gab es das Gesetz Gottes und es hat gesagt, Ehre Vater und Mutter. Nicht als Gesetz, weil ich Angst hatte, ich muss das. Sondern weil ich diese Menschen trotz allem geliebt habe, weil das sind meine Eltern. Das waren die einzigen, die ich hatte. Ja, und dank ihnen bin ich da und dank ihnen bin ich erwachsen geworden. Egal wie viele Fehler und Dinge da passiert sind. Ich meine, wenn ich mir ihr Leben anschaue, dann ist es schon Wunder, dass sie erwachsen geworden sind aus den Umständen, aus denen sie kamen und durch die sie gegangen sind. Ja, sie waren nicht vorsätzlich böse und gemein und trotzdem sind da halt Dinge vorgefallen und auch immer wieder vorgefallen. Und es war schwer für meine Eltern, das zu akzeptieren, dass ich nicht mehr katholisch bin. Und all diese Dinge, ja. Und trotzdem habe ich immer wieder gesagt, Herr, wie kann ich meine Eltern ehren? Und dann hat der Herr gesagt, indem du einfach immer wieder auf sie zugehst. Und ich musste lernen, nichts von ihnen zu erwarten. Ja, aber es sind doch deine Eltern. Ja, und trotzdem habe ich das gelernt. Und weißt du was, wenn du nichts mehr von jemandem erwartest, kannst du ihn bedingungslos lieben. Und annehmen. Und ich habe investiert und ich habe gesegnet und ich habe, was immer an Guten ging, habe ich reingegeben. Und es war gut. Es war wirklich gut. Und dann, ich habe es ja auch schon mehrfach erzählt, als meine Mutter gestorben ist und ich dann im Zug saß und Jesus mir gegenüber saß und zu mir gesagt hat, na, habe ich es gut für dich gemacht? Ja, vielleicht sagst du, ja, ich hatte noch nie eine Erscheinung von Jesus. Ja, vielleicht, weil du gar nicht mit ihm unterwegs bist. Du kannst Jesus ganz einfach sehen, du fängst an mit ihm zu reden und er wird sich dir offenbaren. Mit deinen physischen Augen muss das nicht sein, das muss nicht so sein, wie ich das habe. Und es geht nicht um eine Visitation oder irgendwas, was du an die große Glocke hängst. Wisst ihr, ich kann in meinem Zimmerchen sitzen und kann einen Kaffee trinken und auf meinen Computer schauen, auf meine Online-Bibel und ganz sagen, ach Jesus, du bist so wunderbar. Und da weiß ich, er sitzt neben mir auf dem Sofa und wir können uns unterhalten. Und versteht ihr, es spielt keine Rolle, ob ich ihn mit meinen Augen sehe oder nicht, weil er ist da. Warum ist er da? Weil ich die Beziehung mit ihm gepflegt habe. Es ist genauso, wie mein Mann da ist. Ich rede auch manchmal mit meinem Mann, wenn er nicht da ist. Naja, so, weil er für mich so präsent ist, dass er da ist. Ja, ich meine, finde es unnormal oder nicht, das ist mir egal. Ja. Aber ich meine, was machst du denn, wenn du skypst? Du siehst da irgendwas auf dem Bildschirm und hörst irgendeine Stimme, aber da ist dein Mann auch nicht da oder die Person, mit der du skypst. Und du redest trotzdem mit der Person. Ja, genauso ist es mit dem Herrn. Nur, dass du vielleicht nicht, das ist wie telefonieren. Du kannst seine Stimme hören, die Zusage hast du, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist lustig, beim Skypen manchmal, aus irgendwelchen Gründen bricht manchmal die Verbindung so ein bisschen zusammen und dann verschwindet der Manfred in lauter kleinen Pünktchen, die auseinanderfallen. Ja. Oder seine Stimme ist dann manchmal momentan weg und dann kommt er wieder, setzt sich wieder neu zusammen und ist wieder scharf. Das ist lustig. Ja. Und genauso real kannst du mit Jesus reden. Und du fängst an, indem du sein Wort studierst, dann weißt du nämlich mehr und mehr, wie er ist. So Gott straft dich nicht, wenn du nicht den Zehnten gibst. Wie ich bereits sagte, Gott setzt dich nicht unter die Knute, unter Druck damit. Aber, und jetzt komme ich zu der Dummheitsgeschichte. Wie dumm ist das? Wie dumm ist das, wenn ein Bauer seine ganze Saat aufisst? Wie dumm ist das, wenn ein Bauer seine ganzen Milchkühe schlachtet? Ich meine, wo kriegt er dann die Milch her? Wie dumm ist das, wenn ein Bauer seine Hühner schlachtet, anstatt auf die Eier zu warten und sie zu füttern und zu investieren? Das sind die Gesetze der Dummheit, die in deinem Leben aktiv sind, aber nicht der Fluch. Und Gesetze der Dummheit wirken immer dann, wenn du dich ihnen hingibst. Gib dich dem Gesetz Gottes hin, das Gesetz Gottes wirkt. Das ist alles eine Sache von Training und von Erziehung. Wisst ihr, als unsere Kinder klein waren, ich war da relativ streng, dass es bestimmte Zeiten gab, wann sie ins Bett zu gehen hatten. Und das haben wir einfach durchgezogen. Und das ist, wenn du das Kind, so steht es in den Sprüchen, von klein an dran gewöhnst, funktioniert das. Und abgesehen davon, du findest immer Babysitter. Alle unsere Babysitter haben gesagt, eure Kinder hüten wir immer wieder. Man muss nur sagen, so jetzt geht's ins Bett, da stehen die auf, gehen alleine ins Bett, die gehen selber Zähne putzen, die ziehen alleine den Schlafanzug an. Hat mir meine Mutter gesagt, ja, was machen denn deine Kinder, wenn du das sagst? Sagt, das willst du gar nicht wissen. Ja, vielleicht will ich es wirklich nicht wissen, aber du trainierst es. Du trainierst es und es gibt natürlich Möglichkeiten, wie du deine Kinder auch ein Stück weit disziplinierst. Und das musst du möglichst, wenn sie klein sind, wenn sie in dem Alter sind, so ab 2, 3, 4 Jahre fängt das an, dass bestimmte Verhaltensweisen und Regeln geprägt werden. So wenn der erste Trotzbock durchkommt, ja, dann geht's drum, eine klare Linie zu haben und konsequent zu sein. Wenn du sonst bei dir selber nie konsequent bist, wie willst du es dann mit deinen Kindern sein? Ja, und ansonsten eben, ich habe immer gesagt, wenn die Ohren nicht hören und der Kopf nicht versteht, dann muss es der Körper spüren. Ja. So, aber was soll denn Gott machen? Soll Gott dir wirklich ein Foodie-Detch geben, wenn es nicht funktioniert? Ich frage einfach mal, was soll der Herr mit dir machen, wenn du Unsinn machst gemäß seinem Wort? Wenn du wieder besseres Wissen, idiotische Dinge machst, du weißt genau, du solltest jetzt nicht vorm Fernsehen sitzen, du weißt genau, du solltest im Internet die und die Webseite sperren, du weißt genau, du solltest zu bestimmten Zeiten gar nicht ins Internet gehen. Vielleicht ist es mal dran, eine Auszeit auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer du sonst noch alles Mögliche verbreitest und Unsinn dir reinziehst, da mal eine Auszeit nehmen und dich mal mit dem Herrn verfacebooken und vertwittern, sozusagen Social Networking mit dem Himmel zu machen eine Zeit lang. Ja, was soll der Herr denn machen? Soll er ein paar Engel schicken und sagen, gib doch mal dem David einen Foodie-Detch, der ist schon wieder auf der falschen Linie unterwegs. Was soll der machen? Soll er übernatürlich eingreifen, den Stecker von deinem Computer rausziehen? Du bist ein mündiger Erwachsener, das heißt, ob du mündig bist, eine andere Sache, aber du bist ein erwachsener Mensch mit einem freien Willen. Und wenn du dich für die Dummheit entscheidest, dann entscheidest du dich für die Dummheit. Wie du dich für Weisheit entscheidest, kannst du in den Sprüchen lesen. Und der Weisheit Anfang ist, Weisheit zu suchen. Also deswegen ist einer der Gründe, warum Pastor Manfred sagt, lies die Sprüche jeden Tag. Aber bitte, hilf mir, sag mir, was, sag dem Herrn, was soll er mit dir machen, wenn du wieder auf dem falschen Pfad unterwegs bist? Und auch als Pastor, was sollen wir als Pastoren machen mit widerspenstigen Leuten, mit Leuten, die aus der Gemeinde gehen, mit Leuten, die um jeden Preis Gemeindemitglied werden wollen, um dann nie wieder aufzutauchen, mit Leuten, die von allem ihre eigenen Vorstellungen haben, alles durchdiskutiert, die sich für Dienste verpflichten und dann nicht treu sind oder alles ummodeln wollen und alles umändern wollen und so weiter. Sag mir, was sollen wir mit solchen Leuten tun? Da kommen doch mal ein paar echte Probleme. Ich sehe schon, einige sagen, Gott sei Dank bin ich kein Pastor. Und jetzt kommt noch das Nächste. Wenn Gott dich segnet, wenn du Segen von Gott empfängst, was glaubst du, wofür der Segen ist? Wenn du gesegnet wirst, was glaubst du, wofür bekommst du den Segen? Na, damit ich in Urlaub gehen kann. Na, dann, also ich meine, das habe ich mir doch verdient. Ich habe doch meinen Zehnten bezahlt. Also ich meine, das steht mir doch zu. Als Kind Gottes, du predigst doch, dass Gott mich liebt. Dann ist es doch richtig, dass ich all die schönen Dinge habe. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das war das, was wir alle verdient hatten. Durch Gnade, durch ein Geschenk sind wir gerettet worden. Und im 2. Korinther 9, Vers 8 liest du, wofür jede Segnung ist, die du hast. Und weißt du, die Segnung Gottes, wenn du mal in den vollen Fluss reinkommst, wenn du verstanden hast, wofür die Segnung ist und anfängst, sie in dieser Weise zu gebrauchen, und zwar nicht nur einmal, sondern ununterbrochen, wenn es anfängt, ein Fluss zu werden, dann wird dieser Fluss so stark, dass für dich allemal alles abfällt, was du brauchst und mehr darüber hinaus. Aber was sich vor allem verändert ist oder was du verändern musst und was sich auch verändert durch die Erneuerung des Sinnes, ist deine Perspektive. Du bist nämlich nicht mehr so irdisch gesinnt. Du bist nicht mehr ein Hühnchen, das unter anderen Hühnchen rumhüpfen möchte, sondern du hast begriffen, du bist ein Adler und du hast Flügel und Schwingen und du bist berufen, in die Lüfte aufzusteigen und dich in einem ganz anderen Bereich zu bewegen als ein Huhn. Und deine Eier liegen nicht im Hof irgendwo oder in einem Nest und werden vom Bauer abgeholt, sondern deine Eier liegen oben irgendwo geschützt in einem Horst und sind dort, und dort werden deine Jungen ausgebrütet. Weit in einem Bereich, wo kein Feind mehr hinkommt und dir irgendwas rauben kann. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jeder kann ein Hühnerei rauben, aber wie viele Leute haben schon mal ein Adlerei geraubt? Denk mal drüber nach, da gibt es so berührende Heimatfilme, wie Leute da abstürzen aus irgendwelchen Klippen von, weiß ich unbedingt, von irgendwelchen Bergesdings, ja. Und der Adler wird es dir geben, wenn du nur zu nah kommst an sein Nest, kann ich dir aber sagen. Ja, so. 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu geben, sodass ihr in allem alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Jetzt sagst du, ja, wenn ich mal für mich genug hätte, wäre ich ja überreich zu jedem guten Werk, dann würde ich ja anfangen, gute Werke zu tun. Nein, jetzt gehe ich wieder zurück zu Lukas 16, wenn du nicht im Geringsten treu bist, wenn du nicht mit dem ersten Segen, den du bekommst, treu bist, wirst du es auch mit dem zweiten, mit dem dritten und mit dem großen Segen nicht sein. Jedes gute Werk. Im Vers 7 steht, jeder gebe, 2. Korinther 9, Vers 7, jeder gebe, wie er sich es im Herzen vorgenommen hat, nicht widerwillig und gezwungen. So, wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns etwas im Herzen vorzunehmen. Und von uns aus, als Pastoren, einfach um euch ein bisschen freizusetzen von den Gesetzen, ja, der 10. Sonntags eine Orientierung, aber nicht ein Gesetz. Und hin und wieder nehmen wir die Gelegenheit, dann auch darüber zu predigen. Aber auch das ist kein Gesetz, denn jetzt mache ich es ja auch eine Woche vorher. Der 10. Sonntag ist nur eine Richtlinie. Wenn du schon deinen Lohn bekommen hast, kannst du auch heute deinen 10. schon geben und du wirst genau so gesegnet sein. Und für dieses Geld ist genauso gebetet und das ist genauso gesegnet. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, ich gebe immer dann oder wir geben immer dann, wenn wir empfangen haben, wird sofort der 10. weggenommen. Wir nehmen auch meistens sofort noch ein Opfer weg. Wenn das Geld nicht sowieso schon ganz irgendwo hingegeben wird, was wir bekommen, dann geben wir neben dem 10. noch ein Opfer, weil ich damit rechne, in der kommenden Woche werde ich wieder was zu geben haben. Also warum soll ich meinen 10. auf den einen Sonntag konservieren? Und ich bin nur eine Woche lang in Versuchung, das Geld anzutasten, was eigentlich dem Herrn gehört. Ja, und das Ziel ist eigentlich, dass du jede Woche was richtig Großes zu geben hast, weil du jede Woche richtig groß gesegnet bist. Aber wenn du nicht anfängst, mit dem Kleinen treu zu sein, wie soll dann das richtig Große kommen? Jeder gebe, wie er es sich vorgenommen hat. Du musst erstmal wissen, was hast du dir vorgenommen in deinem Herzen? Hast du dir vorgenommen, den vollen 10. zu geben? Hast du dir vorgenommen, ihm mit Freuden zu geben? Hast du dir vorgenommen, darüber hinaus zu geben? Du musst erstmal nachdenken, was? Und dann kommt die Frage dazu. Denke nicht so sehr darüber nach, über das Gesetz, wie viel 10% sind und all das. Denke mehr darüber nach. Wer ist Gott für dich? Was ist angemessen, Gott zu geben? Wäre es nicht eigentlich angemessen, Gott jede Woche einen 10. zu geben? Wäre es nicht eigentlich angemessen, Gott mehr zu geben? Wie viel ist Gott wert in deinem Leben? Fang an, darüber nachzudenken. Was hat der Herr für dich getan? Welche Bedeutung hat er für dich? Wo hast du ihn schon erlebt? Vielleicht sagst du, ja, meine Bekehrungsgeschichte ist nicht so dramatisch wie deine. Spielt keine Rolle. Hat der Herr schon jemals was für dich getan? Natürlich hat er das. So gut, wie es dir geht, du merkst es vielleicht nicht, weil wir merken, wenn die Kopfschmerzen weg sind, merken wir nicht. Wir merken nur, wenn sie da sind. Ich meine, niemand weiß eigentlich wirklich, wann der Moment ist, wo die Schmerzen weggegangen sind. Außer wenn du gerade für Heilung betest und sofort passiert. Dann realisieren wir es manchmal, aber im Großen und Ganzen. Wir merken nur, sie sind weg. Du merkst, Probleme sind weg. Du merkst, du siehst, nimmst vielleicht am Rande wahr, dass da das ein oder andere Problem ist, was du nicht mehr hast. Oder auch Probleme, die andere haben, die du gar nicht hast oder nie hattest. Aber das ist alles selbstverständlich. Kraft meiner Wassersuppe, das ist mal, ich bin so. Ich bin der Typ für sowas. Wenn ich solche Sachen schon immer höre, da denke ich, oh, Hochmut kommt vor dem Fall. Da kommt das Gesetz der Dummheit. Aber es ist auch wieder nicht Gott, der dir ein Bein stellt, sondern du stolperst über deine eigenen Füße. So denke darüber nach, was ist ein angemessenes Opfer? Denk darüber nach, wie sehr er dich geliebt hat. Welche Bedeutung das hat, dass Jesus deine Schuld vergeben hat. Nicht nur zur Seite gelegt, sondern völlig ausgelöscht. Dass er dir hilft, die Konsequenzen von all dem zu überwinden und ein komplett neues Leben geschenkt hat. Dass du alles in deinem Leben verändern kannst. Wisst ihr, ich mache Gott ab und zu ein paar Geschenke, so einfach extra. Zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe und ich kriege Geld geschenkt. Ich liebe das, wenn ich Geld geschenkt kriege. Wisst ihr warum? Weil dann habe ich was, womit ich zu Gott gehen kann und ihm das geben kann. Ich liebe es, Prediger zu segnen. Ich kenne so viele Prediger, die so gute Männer und Frauen Gottes sind und so kurz gehalten werden von ihren eigenen Leuten. Und ich liebe es, Prediger zu segnen. Ja, das spricht sich dann mit der Zeit rum und dann fangen Leute dir manchmal an, von Bauprojekten und von Dingen zu erzählen und so weiter. Und ich frage nicht mehr den Herrn, ja Herr, soll ich jetzt echt was geben? Die Frage habe ich nicht mehr. Meine Frage an den Herrn ist, Herr, wie viel? Meine Frage ist nur noch, Herr, wie viel? Und seit einiger Zeit bin ich in der Dimension drin, dass ich anfange auch, mich für Geld festzulegen, das ich nicht habe. Sondern ich glaube, das heißt, ich mache Zusagen für Geld, das ich nicht habe. Ich glaube und ich glaube, dass es auf dem Punkt zu der und der Zeit dann da ist, dass ich es der Person geben kann. Und wenn dann eine solche Summe reinkommt und es ist völlig egal und wenn mein Konto leer ist und wenn ich kein anderes Geld habe, aber wenn dann diese Summe reinkommt, dann geht diese Summe genau dorthin. Und ich kann euch sagen, ich habe das in letzter Zeit ein paar Mal erlebt, dass, weißt du so, ich sag mal ein Beispiel. Du hast auf deinem eigenen Konto, du rechnest durch und egal von welcher Seite du es rechnest, es reicht nicht bis zum Ende des Monats. Und dann drückt dir jemand Tausender in die Hand. Oh, Halleluja, meine Gebetserhörung. Und dann erinnert dich dein Gedächtnis, ich brauche nicht mal den Heiligen Geist, weil das habe ich mir ja vorgenommen daran. Du hattest dir vorgenommen, die und die Person mit 1000 Franken zu segnen, wenn du sie hast. Jetzt hast du sie. Preis dem Herrn. Dann sag, okay, dann mache ich eine schöne Verpackung drumherum und lasse es in welcher Form auch immer der Person zukommen. Und so läuft das. Und dann, das ist, wenn ich sage, ich lebe von meinem Geben. Und dann weiß ich 100%, egal wie, ich werde alles bezahlen können bis Ende Monat. Und spielt keine Rolle. Ich bin nicht abhängig von dir oder von irgendjemand, von der Gemeinde, von irgendwelchen Menschen, sondern ich bin nur noch abhängig vom Herrn. Warum? Weil ich in seinem System operiere. Wenn du mehr dazu wissen willst, es gibt bald demnächst, wenn Pastor Manfred wieder da ist und wir sie fertig machen können, eine Serie vom Mittwochabend über Gottes Finanzsystem. Die solltest du unbedingt hören. Ich bin überzeugt, da sind Dinge drin, die du vielleicht so noch nie oder sehr selten, wenn überhaupt, gehört hast. Aber du musst es wissen. Und warum? Weil mein Schatz im Himmel ist. Mein Schatz ist im Himmel. Und ich meine damit nicht, mein Liebster ist gestorben, so wie manche das vielleicht auslegen würden, ja? Und du sagst, mein Schatz ist im Himmel, gucken die Leute, oh, du Arme, ist ja gestorben. Nein, mein Schatz, das, was mir wichtig und wertvoll ist, materiell gesehen, ja, das ist im Himmel. Und woher weiß ich das? Ja, weil ich ja dauernd dahin investiere und dort einzahle. Und die Rendite dort ist 30, 60, 100-fach. Preis dem Herrn. Das ist richtig gut. Und außerdem sagt Matthäus 6, Vers 21, wo mein Schatz ist, ist auch mein Herz. So gehe ich auch sicher, dass mein Herz bei Jesus bleibt. Indem ich immer wieder mein Geld in seine Richtung schiebe, in Richtung Reich Gottes, stelle ich sicher, dass mein Herz dort bleibt. Und wisst ihr, ich über Jahre habe ich gegen Sorgen gekämpft. Und ich habe gemerkt, so viel ich kämpfe, sie sind immer wieder da. Und dann habe ich die Richtung geändert und habe gesagt, ich mache das anders. Ich gucke nicht mehr so viel auf die Sorgen und kämpfe nicht mehr so viel gegen die Sorgen, sondern ich fange einfach an, meinen Schatz in Richtung Himmel zu transferieren. Ich schaue auf meinen geliebten Jesus. Ich schaue und investiere in das Reich Gottes mit meinen Finanzen. Ich weiß nicht, was mit den Sorgen passiert ist, aber die fangen an, sich aufzulösen. Da ist gar keine Zeit. Und wenn ich über was nachdenke, denke ich darüber nach, wie wunderbar Jesus ist für mich. Und was für ein tolles Leben ich habe. Und ich bin so begeistert, ich kann es euch sagen. Und da ist keine Zeit für Depressionen und für frustriert sein. Ich verstehe gar nicht, dass so viele Christen am Sonntag in den Gottesdienst kommen, so niedergeschlagen. Das ist doch nur ein weiterer Tag aus der Fülle wunderbarer Tage, von denen jeder schon bei Gott in seinem Buch eingeschrieben ist. Du im Psalm 100, was ist es, 39 oder so lesen kannst. Das ist 139, 136, verwechselt immer. 139, ja. Es ist doch nur ein wunderbarer Tag mehr, den du aus Gottes Händen nehmen kannst oder eben einfach aus den Umständen heraus betrachten kannst. So, es gibt ein bisschen was du tun musst, dein Denken zu erneuern, aber wir helfen euch. Wir werden in nächster Zeit einiges predigen über eine himmlische Perspektive, über das, was uns erwartet, über das, wie es von oben aussieht, weil das ist viel besser als von unten. Preist dem Herrn. Die richtige, die einzige wirkliche richtige und gute Motivation, warum du gibst, ist, weil du Jesus liebst. Weil er dir wertvoll ist. Weil es eigentlich nicht genügend Kostbarkeiten gibt, die du für ihn raushauen kannst, zur Verfügung stellen kannst. Halleluja. Ich habe so oft gehört in meinem Leben, Katharina, du verschwendest dein Leben. Du hast so viel Gaben, du könntest das und das machen. Ja, ich weiß, vielleicht manche, die mich nicht so gut kennen, wissen das nicht, aber ich weiß, ich könnte an irgendeiner Uni Mathematikprofessor sein. Also ich könnte irgendein Kunstatelier haben und irgendwie all das waren Dinge, Karrierepläne, Schritte, Möglichkeiten. Ich könnte Dozent irgendwo sein, ich könnte so viele Dinge tun, ich weiß. So oft habe ich das gehört, du verschwendest dein Leben und deine Ressourcen. Ja, das tue ich. Ich verschwende mich für Jesus, für sein Reich. Ich bin am besten Platz, den du hast und du kannst kein Geld der Welt, kannst du mir zahlen. Es gibt keinen Arbeitsplatz auf dieser Erde, wo ich sagen würde, der ist lukrativer für mich. Bei all dem Druck und bei all den Herausforderungen, bei all dem. Erstens hast du Herausforderungen überall, egal wo du arbeitest. Aber es gibt keinen besseren Platz. Ich bin mitten in dem, habe ich gestern Abend zu meinem Mann gesagt. Sind wir nicht mitten in dem, wovon wir vor 20 Jahren geträumt haben? Leben wir nicht mitten in unseren Verheißungen? Und einige von euch sehe ich auch immer mehr da drin leben. Miriam zum Beispiel. Ja, mit dem Lobpreis, mit den Liedern und all dem. Ja, Stefan, der lebt mitten in dem, ich weiß nicht, wie viele Male er davon geträumt hat, solche Dinge zu tun. Preis dem Herrn. Ja, viele von uns, wir haben Träume, wir haben Vorstellungen, wir haben Wünsche. Und es ist nicht zu spät. Aber begib dich nicht unter die Gesetze der Dummheit, sondern bleibe unter den Gesetzen des Wortes Gottes. Und gib, nutze jede Gelegenheit. Sei ein Geber, sei ein großzügiger Geber. Verschwende dich und fang mit der Gemeinde an. Dann bist du auch nicht so schockiert, wenn du dann über diesen oder jenen Prediger was Schlechtes hörst. Sondern du fängst an mit der Gemeinde, mit den Predigern, die du kennst. Ja, und das sind zwei. Das eine ist die Gemeinde, in die du gehst. Und das andere sind vielleicht zwei, drei Prediger, wo du regelmäßig Predigten hörst, wo du vielleicht im Internet und so weiter. Das ist, wie wir das machen. Aber jetzt im Moment hat der Herr uns gesagt, jetzt ist die Musik in Europa. Und wir verschwenden unser ganzes Geld, unsere ganze Zeit und all das im Wesentlichen für Pastoren in und um Europa. Und ich liebe es, Pastoren zu segnen. Ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres als überraschte Pastoren. Überrascht, wenn sie sehen, mit welchen Summen du sie segnest. Weil du ja selber Pastor bist. Und normalerweise haben ja Pastoren gar nicht so viel Geld zum Segnen. Oh, ich liebe das. Wir müssen ein paar Klischees mal ein bisschen zur Seite schieben. Wisst ihr, ich mag auch die Klischees von blonden Frauen nicht. Wenn du dran glauben willst, glaub dran. Glaub dran. Ja. Ich kenne meinen IQ. Ich brauche nicht meine Haarfarbe zu wechseln, damit du meinen IQ kennst. Ja. Lass uns mal über ein paar Dinge reden. Dann schauen wir weiter. Preis dem Herrn. Wenn du weißt, wie viel du in Gottes Augen wert bist, verblasst alles andere. Du brauchst nicht die Anerkennung. Also lass ein paar Klischees über wie das mit dem Geben ist und all diese Dinge einfach zur Seite und werde ein Geber. Werde ein Geber aus Liebe. Lass dich bewegen von der Liebe. So, Unterricht zu Ende, Hausaufgabe. Nein, such dir ein paar gute Bibelstellen über die Liebe Gottes raus. Sprich's aus, mach dir bewusst, wie sehr du geliebt bist, wie sehr du angenommen bist. Wie wunderbar Jesus dich gemacht hat und wie gut das ist, in Beziehung mit ihm zu leben.